Gespräch als ein Interview.
Ja, ja.
Ich rutsche das so ein bisschen zu dir hin. Wenn du noch ein bisschen rankommen kannst, wenn so 20, 30 Zentimeter Abstand sind, ist eigentlich ganz gut.
Okay.
Ja. Du hast ja eben so eine präsentere Stimme, denke ich
mal. Das kommt drauf an, wie es ausschlägt. Ne?
Ja. Ich vermute mal, das ist alles in Ordnung.
Okay.
Genau. Ich möchte eigentlich als allererstes möchte ich fragen, wer bist du, wo lebst du, was ist dein, warum bist du hier?
Ja, also mein Name ist Stefan Lager-Rauwolf, ich komme aus Wien, aus Österreich und arbeite dort in der Erzdiözese im Bereich Kirche im Dialog, mache also berufsmäßig Dialogarbeit, interkulturellen, interreligiösen Dialog. Und hier bin ich, weil ich gemerkt habe, auch wenn ich da schon seit 3-4 Jahren in dem Bereich arbeite, ich hätte gerne nochmal sowas für die Praxis. So theoretisch, denke ich, bin ich recht gut fit, theologisch, aber so dann das auch umzusetzen. Ja.
Was ist deine Ausbildung und Prägung?
Ich habe katholische Theologie studiert, war dann 10 Jahre als Pastoralassistent, Pastoralreferent in zwei verschiedenen Großstadtgemeinden in Wien und habe dann Beratungsarbeit im Bereich Weltanschauungsfragen gemacht. Und mache das jetzt, also so interkulturelle, interreligiöse Dialogarbeit seit 4 Jahren. Ja.
Und wie kommst du denn in diese Weiterbildung? Gibt es sowas nicht in Wien? Oder wie hat sich das gegeben?
Nein, ich habe Google gefragt, was es gibt und bin dann hier drauf gestoßen. Ja, und habe mich dann angemeldet und bin froh, dass es zustande gekommen ist, auch wenn wir ja damals vor 1,5 Jahren im Lockdown gestartet haben mit Online-Modul. Genieße es aber jetzt, hier in der Gruppe zu sein und dass wir jetzt doch das dritte Mal schon in Präsenz das Ganze machen können.
Also du bist katholisch, wie intensiv, du bist natürlich jetzt auch im Beruflichen, auch in deiner Religion, aber wie intensiv praktizierst du wirklich auch privat deine Religion, welchen Stellenwert hat es?
Ja, also mein Glaube hat einen großen Stellenwert, denke ich, auch mit Gottesdienstbesuch in der Gemeinde mitleben, ja. Mhm.
Also ist Teil deines Lebens. Lebt,
ja. Mhm.
Bist du schon katholisch geprägt gewesen durchs Elternhaus? Erzähl mal ein bisschen über euch.
Ja, also ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen, habe so, ich sag mal, die klassische Karriere auf dem Land gemacht, war Ministrant, war in der Kindergruppe, Jugendgruppe, habe mich dann engagiert, selbst als Jugendgruppenleiter, war auch in einem katholischen Jugendverband tätig, in der Diözesanleitung und ja, dann irgendwann in der Oberstufe, Gymnasium, dann die Frage, was mache ich? Und dann kam die Idee, Theologie zu studieren. Am Anfang noch nicht wissend, ob für Priesteramt oder als Laie. Und ja, also ich würde sagen, so eine ganz normale katholische Karriere, wenn man in einem katholischen Elternhaus aufwächst.
Aber offensichtlich nicht in Wien, sondern woanders?
Nein, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Limburg an der Lahn, also aus Hessen. Habe meine Frau im Studium kennengelernt und die ist Wienerin und bin dann nach Wien gegangen. Ja. Mhm.
Und wie ist in Wien, weil du bist ja nun auch im Amt, wie ist die Religionslandschaft eigentlich in Wien?
Also man hat immer noch das Bild, Österreich 99,9% katholisch, so ist es auch nicht mehr. Also Wien ist jetzt, kann man sagen, knapp 50% noch katholisch, ist vielleicht für deutsche Großstädte auch schon anders, aber und die zweitgrößte Konfession, wenn man es so nennen will, sind auch da schon die Konfessionslosen. Dann ein großer Anteil an Muslime, aber auch an orthodoxen Christen, Christinnen. Ja, und evangelisch ist traditionell in Österreich nach der Gegenreformation sehr gering und auch in Wien recht gering. Ja.
Das wusste ich, habe nie darüber nachgedacht, wie es halt so ist.
Ja, ja.
Wenn man mit was keinen Kontakt hat.
Ja.
Wie viel interkulturellen Kontakt hast du im Alltag und wie viel interreligiösen? Also ich trenne es ganz bewusst.
Ja. Jetzt müsste man nochmal fragen, wo unterscheiden wir es? Also ich sage mal so, im Alltag, da mein Berufsleben auch Alltag ist, ist interkulturell auch das, was zum Beispiel auch die Vielfalt meiner Kirche noch einmal ausmacht. In Wien gibt es doch sehr viele auch katholische anderssprachige Gemeinden, wo ich Kontakt zu habe. Und da merkt man doch die kulturelle Prägung, wenn die Personen aus Lateinamerika stammen oder aus Afrika. Das ist dann doch auch nochmal innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft nochmal eine Vielfalt. Interkulturell, aber auch im Privaten, im Wohnhaus, also wo ja Familienpersonen aus anderen Ländern leben, die auch anders kulturell geprägt sind. Ja, und interreligiös natürlich durch die Arbeit gehört es zum Alltag dazu. Ja.
Wie bunt ist denn Wien? Also ich vermute, also ich habe immer das Gefühl, dass das eine sehr vielfältige Stadt ist.
Ja, ist auch, ich denke mal, historisch schon. Also es war ja, die Donaumonarchie hatte ja damals schon sehr viele Nationen quasi vereint und ist traditionell schon sehr bunt und das hat sich aber auch in den letzten Jahren auch noch einmal gesteigert. Also ja, eine sehr große Zuwanderung kam dann nochmal in den 90er Jahren mit dem Jugoslawienkriegen. Dann natürlich auch jetzt Zuwanderung 15, 16 aus dem Nahen Osten. Ja, also Wien ist bunt. Ja. Oder auch schon von den 70er Jahren her die Arbeitsmigration.
Ja. Also das ist da auch ein großes Thema.
Ja, ja, ja.
Mhm. Ich war noch nie in Wien.
Ja. Anlass mal zu kommen.
Salzburg und Innsbruck kenne ich. Das war einmal in Villach gewesen, aber ja, das war es ja dann auch schon.
Ja.
Da
ja, gut. Von daher, von Deutschland liegt es ja dann noch einmal ziemlich weit im Osten. Ne? Also wir sind ja dann von, wenn man Salzburg ist, doch nochmal 300 Kilometer weiter östlich.
Es gibt so viele interessante Orte. Ich glaube, ich werde es in meinem ganzen Leben nicht schaffen, alles zu besuchen, was mich interessiert. Aber das ist ja auf jeden Fall so. Genau. Was denkst du, aber du bist natürlich beruflich ja auch damit beschäftigt, aber hast da sicher auch einen guten Blick drauf, warum ist denn der religiöse Dialog wichtig und wenn ja, warum?
Also für mich ist er sehr wichtig, weil ich denke mir, er kann friedensstiftend sein innerhalb der Gesellschaften, aber auch über, also auch global gesehen. Und da denke ich, haben wir aus den verschiedenen Religionsgemeinschaften auch eine Verantwortung. Also Religionen können Anlass für Kriege sein, aber ich denke mal, sie haben ganz großes Potenzial, auch Frieden und auch gesellschaftlichen Frieden zu stiften. Und das sehe ich als die größte Herausforderung und auch Aufgabe im interreligiösen Dialog.
Stimmt. Was wird dein Abschlussprojekt?
Ja, mein Abschlussprojekt heißt Essen und Trinken in den Religionen. Mahlzeiten halten kommt in jeder Religion vor. Essen ist ein einfach ein Lebensbestandteil eines jeden Menschen. Aber es wird ja auch gepflegt, kulturell gepflegt. Also wie schon gesagt, Mahlzeit halten. Und viele Religionen haben, oder fast alle Religionen haben auch Speiseregeln. Und bei dem Projekt, es ist ein niederschwelliges Projekt im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen, die immer im Frühsommer in Österreich stattfindet, in vielen Teilen Österreichs, teilweise auch in Tschechien, in Südtirol. Und da präsentieren sich so die christlichen Kirchen an einem Abend in einer Nacht, und dort findet diese Veranstaltung statt. Und zwar, man lernt die Religionen anhand der Speisen und Speisenregeln kennen. Das heißt, wir sind dort zu Gast in einer katholischen Pfarre, die Aleviten sind dabei, Buddhisten, Bahai, Christen, Sikh, also eher kleinere Religionsgemeinschaften, bis auf die Christen, aber weil wir es halt eben auch initiiert haben. Das hat einerseits damit zu tun, also dieses Projekt gibt es schon ein bisschen länger, damit zu tun, als das erste Mal wir das Essen und Trinken in den Religionen gemacht haben, war gerade Ramadan. Da konnten wir die Muslime nicht dazu einladen. Und das Zweite ist, dieser Abend oder diese lange Nacht findet immer an einem Freitagabend statt. Und da können halt eben auch die jüdischen Gruppierungen nicht dabei sein. Das hat sich daraus ergeben. Spannend ist, ob dieses Jahr eine muslimische Gruppe dabei ist. Aber ansonsten ist es auch schön, mit den Gruppen das zu machen. Und es ist einfach, 3 Stunden lang werden Speisen angeboten, aber nicht nur Speisen, sondern man soll anhand oder über diese Speisen mit den Vertreterinnen aus den Religionsgemeinschaften ins Gespräch kommen. Es gibt auch ein Quiz dazu mit Fragen zu den Speisenregeln in den einzelnen Gemeinschaften, dass man darüber dann ins Gespräch kommt. Ja.
Wann wird es sein?
Das ist dieses Jahr am 2. Juni.
Klingt total interessant.
Ja. Ja, und so wie ich es jetzt erzählt habe, es ist kein neues Projekt. Also wir haben es jetzt nur oder sind dran, das ein bisschen zu verändern. Also wie gesagt, wir hoffen, dass noch eine muslimische Gruppe mit dabei ist. Das Spannende ist, die interreligiöse Begegnung findet dort an dem Abend statt. Aber auch diese Vorbereitungsgruppe aus den verschiedenen Religionsgemeinschaften trifft sich unterm Jahr auch ein-, zweimal, und da findet dann auch noch einmal interreligiöse Begegnung statt. Das letzte Mal hatten wir uns im November getroffen, weil es jetzt per Zufall im Diözesanmuseum der Erzdiözese eine Ausstellung Mahlzeit gibt und weniger einen interreligiösen Fokus, zwar auch, aber mehr so Essen in der Gesellschaft, also von Mahlhalten bei großen Festen bis hin zu Junkfood oder so, ja. Und da treffen wir uns dann auch immer und haben in der Gruppe einen regen Austausch.
Und was ist dein Teil oder was machst du bei dem
Ganzen? Ich organisiere das. Einerseits, also auch das Konzept stammte von mir. Hab dann auch geschaut, dass wir einen guten Ort finden. Ich glaube, in Wien beteiligen sich da über 50 verschiedene Vereine, und es ist nochmal ein Unterschied, wenn man im ersten Bezirk ist, wo alles fußläufig sehr leicht zu erreichen ist, dort dann auch präsent zu sein, weil dann hat man dieses bei so einem niederschwelligen Angebot dieses Laufpublikum. Ne? Die kommen dann einfach vorbei, manche vielleicht auch nur, um zu essen, was aber auch sein soll, aber viele, die dann übers Essen dann doch ins Gespräch kommen. Mhm. Also ja, meine Aufgabe ist, viel zu organisieren.
Mhm. Und wie, also erfahrungsgemäß, wie viele Leute nehmen da dann teil?
Ja, also wir können es nur anhand der Portionen bisschen abschätzen. Das sind dann so 150 bis 180 Portionen. Und dann muss man dann nochmal überlegen, wenn das fünf verschiedene Religionen sind, die was anbieten. Viele essen dann, ja, bei jedem was, manche aber auch nicht. Also es ist schlecht, also ich schätze mit so 250 Personen, die dann da sind an dem Abend.
Dann habt ihr einen riesen Küchenraum?
Wir haben einen Fahrsaal, also einen Saal und das Ganze ist dauert 3 Stunden, ja. Und
aber wie macht ihr das? Muss man ja dann auch bedienen? Oder?
Nein, also das ist wie wenn man sich einen großen Saal vorstellen kann. An den Wänden quasi sind so wie Stationen die einzelnen Religionen aufgebaut mit ihren Speisen. Natürlich da ein bisschen eingeschränkt, dass das oft Sachen sind, die man heiß anliefert, aber doch am Abend immer kälter werden oder nur noch mit einem Stöfchen oder so warm gehalten werden können. Und in der Mitte gibt es dann verschiedene Tische, wo man dann essen kann. Aber die Stationen an den Wänden sind auch so groß, dass man da auch ins Gespräch kommen kann. Also es ist ja so eine Mischung zwischen Tafel- und Stehbuffet.
Ja. Ja. Wenn das so eine große Anzahl Menschen
also,
ist. Ja.
Die Herausforderung, und da sind wir jetzt auch so ein bisschen dran, ist eigentlich mit dem Geschirr umzugehen. Da haben wir letztes Jahr dann, sind wir weg vom Einweggeschirr gegangen, also auch aus Klimagründen und Umweltschutzgründen. Und da brauchen wir jetzt mehr Personal, die halt eben gleichzeitig immer am Abwaschen sind. Ja. Ja.
Braucht es auch.
Ja, aber es ist auch machbar. Ja.
Mhm. Mhm. Du musst dich natürlich gleich noch weiter fragen. Du hast ja einerseits jetzt das Projekt, aber
ja.
Es ist ja wirklich Teil deines Alltags.
Ja.
Was ist deine Arbeitsstelle, wenn du nicht so ein Projekt organisierst? Also was tust du?
Ja, eine Aufgabe ist, gerade Pfarrgemeinden zu unterstützen, wenn es dort in der Nachbarschaft auch Moscheengemeinden zum Beispiel gibt oder andere Religionsgemeinschaften, wie man dort in Kontakt kommen kann. Vernetzen, dann auch Kontakt halten zu Vertreter, Vertreterinnen aus den anderen Religionsgemeinschaften, da habe ich so ein bisschen Auftrag vom Bischof auch. Dann Weiterbildung für Lehrkräfte, also etwas, was wir jetzt im Frühjahr noch machen, ist so eine Weiterbildungsveranstaltung Frag den Imam, Frag den Pfarrer, wo wir mit gemischten Gruppen von Lehrkräften eine Pfarrei, eine Kirche besuchen und auch dann anschließend eine Moscheengemeinde. Ja, also so auch Weiterbildungssachen. Ja.
Dann nun sind wir ja schon hier, heute startet unser 5. Blog-Seminar. Wenn du es jetzt schon so sagen kannst, du bist ja nur einerseits in dem Thema ja schon viel länger unterwegs.
Ja.
Andererseits, möglicherweise hast du Neues gelernt. Immer nur die Frage, wie ging es dir oder wie geht es dir mit dem Kurs? Was hat sich vertieft oder was hast du neu entdeckt? Was hat dich vielleicht auch beeindruckt?
Also ganz wichtig sind mir die Leute hier im Kurs geworden, weil ich gespürt habe, ich habe hier einen Resonanzraum noch einmal. Auch wenn viele unserer Teilnehmer, Teilnehmerinnen das ja so nebenher machen und nicht, ich bin ja da prädestiniert oder ein bisschen herausgehoben, dass ich es hauptberuflich mache und viel nebenher. Aber doch, da der Kurs auch sehr praxisbezogen ist, auch sehr mit vielen Reflexionsschleifen innerhalb der Gruppe, spüre ich, dass mir die Leute hier wichtig auch als Reflexionsraum geworden sind, so ein Sounding Board.
Und hast du vielleicht aus deinem Sounding Board heraus mal was gehört, was dich wirklich überrascht hat?
Fällt mir jetzt im Moment auf die Schnelle nichts ein. Ich finde die Person einfach spannend und auch die Zugangsweisen von den Leuten zu dem Thema interreligiöser Dialog. Ja. Schade finde ich, dass wir halt eben in erster Linie, sagen wir mal, christlich geprägt sind. Kann man nichts machen. Also hätten wir noch mehr. Oder würde man wünschen, mehr Beteiligung aus anderen Religionsgemeinschaften? Ja.
Es muss vielleicht auch noch bekannter werden.
Genau, ja. Genau. Mhm. Mhm.
Also wenn du so schaust, in deinem Umfeld ist ja der interreligiöse Dialog offensichtlich, also ist einfach Teil eures Alltages, hat man lange verstanden, dass man um das gar nicht drum herum kommt, sondern sich bemühen muss.
Irgendwie ja, auch. Ja.
Mhm. Den Stellenwert der Notwendigkeit, ich suche gerade noch nach den richtigen Worten, kannst du das nachvollziehen, dass das in manchem kulturellen Umfeld überhaupt, ich würde jetzt mal sagen, hier in Bayern, konnte man sich dem auch relativ lange gut verschließen.
Also ich denke mal, das kann man auch heute noch. Ja. Also ich denke, also wenn ich so aus der Geschichte überlege, also gerade durch die Arbeitsmigration sind ja doch sehr viele Personen dann mit, also aus der christlichen Perspektive, mit anderem Glauben dann in die deutschsprachigen Länder auch gekommen. Und die Begrifflichkeit am Anfang waren ja Gastarbeiter. Also das die Vorstellung, die arbeiten jetzt 15 Jahre hier und gehen dann wieder zurück. Und da hat man gar nicht so dran gedacht, was sie auch alles an kultureller, religiöser Prägung mitbringen. Und was heißt das, wenn sie dann hier Heimat finden und und von daher sind die Gesellschaften einfach diverser, vielfältiger geworden und die Mehrheitsgesellschaft musste erstmal damit lernen, wie geht man damit um. Und da gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also man sagt, die müssen sich anpassen und wir sind halt eben christlich oder katholisch oder was auch immer. Oder man respektiert, akzeptiert auch, dass die Person mit ihrem Glauben, mit ihrer kulturellen Prägung hier leben möchten und tritt dann im Dialog. Ja.
Dafür ist man ja da.
Ja.
Nochmal so ein bisschen zu dir selber. Unterscheidest du für dich Spiritualität und Religion oder auch so mit den Menschen, mit denen du zu tun hast? Es wird manchmal an vielen Stellen, kann man sich sagen, einigen, dass man sagt, ja, wir haben irgendwie eine Spiritualität, jeder hat seine, aber sie müssen auch überhaupt nicht zusammenpassen. Mhm. Mhm. Aber Religion ist dann nochmal eine andere, so eine andere Verfasstheit
irgendwie. Ja, also ich denke mal da, also ich unterscheide auch oder so, und für mich gehört Religion und Spiritualität zu meinem Glauben. Und vielleicht, weiß nicht, ob meine Definition jetzt anschlussfähig ist. Also ich verstehe Religion eher das Geprägte mit Ritualen, mit vielleicht auch mit Vorschriften, mit Gottesdienstformen, die halt eben von einer Religionsgemeinschaft halt eben geprägt ist. Und Spiritualität ist dann nochmal eher was Inneres, vielleicht auch die Art und Weise, wie ich dann mit diesem Gegenüber Religion dann kommuniziere oder was ich davon auch für mich aufnehme oder verändere. Und ja, also so würde ich Und beides gehört aber dazu, in meinem Verständnis. Also,
kann man spiritueller Mensch sein, ohne eine Religion zu haben?
Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das geht. Für mich passt es nicht. Also ich brauche die Gemeinschaft und für mich ist, sage ich mal, mein Verständnis von Religion drückt dieses Gemeinschaftliche aus.
Wenn du betest, zu wem betest du?
Zu Gott, ja, und muss jetzt mal nachdenken, wie reflektiert meine Gottesvorstellung dann im Gebet ist. Sollte als Theologe eigentlich sein. Ja, ja. aber für mich, ich denke mir, ich habe da schon eine persönliche Gottesvorstellung. Ja, und wird dann einfach Gott und auch vielleicht auch mit diesen Bildern Vater oder Sohn, damit kann ich schon was anfangen, ja.
Also für dich ist es nicht wichtig, dass man sagt, das ist aber nicht ein Vater oder eine Mutter oder eine Frau oder
mir helfen diese Bilder. Ich weiß, dass solche Bilder auch einengen können, also gerade das Vaterbild kann ja auch sehr reduzierend oder einengend sein. Ich habe da eine positive Vorstellung vom Vater. Ja, genauso wie Mutter. Also ich glaube, ich brauche diese Bilder, um ein Gegenüber zu haben. Und da wäre mir Kraft oder Energie zu wenig. Nehme aber die Bilder, die bei mir positiv besetzt sind. Ich kann auch sagen, Gott, mein Freund oder so. Und reduziere das dann aber nicht irgendwo. Kann man aber durchaus vorstellen, wenn jemand eine schlechte Vater- oder Mutterbeziehung hat, dass dieses Bild dann für jemanden halt eben dann auch nicht positiv besetzt ist. Ja.
Ist das so individuell, wie wir alle sehr individuell sind?
Ja.
Genau. Was ist dein Gefühl, was mir hier so gegangen ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, ja, wir reden über den interreligiösen Dialog und die Muslime und die Juden und die Buddhisten und viele andere Religionsgruppen auch.
Mhm.
Aber wie ist es denn innerhalb unserer eigenen christlichen Prägungen, wie dialogintensiv gehen wir miteinander um? Was hast du für ein Gefühl?
Also ich denke mal, hier in der Gruppe
wir sowieso.
Ja, ist es gut. Und es ist auch, denke ich, in der Gruppe kein Thema. Also ihr könnt noch nicht mal bei den christlichen Teilnehmern jetzt sagen, wer ist evangelisch, wer ist und da nochmal reformiert oder Lutheraner oder so. Und ich finde auch gut, dass quasi von christlicher Seite auch der Kurs von evangelischer und katholischer Seite getragen wird, aber die Frage des innerchristlichen Dialogs ist natürlich auch zu stellen und die offizielle Ökumene kämpft halt eben in erster Linie an den Unterschieden, also was weiß ich, Eucharistieverständnis zwischen evangelisch, katholisch und so. Und dann bleibt es immer da hängen. Es ist für mich die Frage, und da tut sich aber auch was, wenn ich gerade so sehe, jetzt beim Umweltschutz oder so, dass man da auch über die Kirchengrenzen gemeinsam bei Religious for Future mitmacht und also da interkonfessionell auch eher die Gemeinsamkeiten entdeckt. Ja.
Und ich meine, du bist in der katholischen Kirche viel unterwegs, aber hast du ein Gefühl dafür, wie das innerhalb der evangelischen Kirche ist? Weil da ist ja auch die Spannbreite so groß.
Also ich habe auch in Österreich Kontakt zu evangelischen Christen, Christinnen, die halt eben im gleichen Thema präsent sind. Und da geht es eigentlich recht gut. Also man weiß um die Unterschiede, aber weiß auch genauso, dass man als Christen gemeinsam auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Oder ich hab vorhin im Rahmen meines Projektes die Lange Nacht der Kirchen genannt. Diese Veranstaltung ist österreichweit ökumenisch getragen. Also da arbeitet man gemeinsam. Mhm.
Jetzt sind wir schon fast durch mit unserem Zettel. Gibt es was Wichtiges, was ich noch nicht gefragt habe? Boah. Worauf du gerne aufmerksam machen würdest?
Nein, du hast eigentlich, also so ein bisschen Botschaft oder Mission sehe ich da drin, wirklich die auf die Wichtigkeit des interreligiösen und interkulturellen Dialogs hinzuweisen. Einfach, weil wir in einer Gesellschaft leben und mit verschiedenen Religionen, kulturellen Hintergründen. Ja.
Da ist mir jetzt gerade noch eine Frage eingefallen, weil das ist ja jetzt eine Initiative, evangelisch getragen, katholisch unterstützt.
Ja.
Wie ist denn das in denen, da bist du ja jetzt Fachmann, kommt das von der anderen Seite auch? Also will man mit der christlichen Seite in dem Land, in dem man lebt, verbunden sein? Oder ist es auch sehr unterschiedlich? Also ist da das Interkulturelle ist ja das eine, weil damit müssen wir uns beschäftigen, aber gibt es auch ein Interesse von der anderen religiösen Seite?
Ja, vielleicht ist es nein, ich will es jetzt noch nicht mal quantifizieren, vielleicht ist es, wollte erst sagen, weniger von der Seite, aber wohl auch damit, dass wenn man Minderheit ist, man sich erstmal auf sich, auf die eigene Identität beschränkt. Aber also es gibt in Wien zum Beispiel verschiedene Projekte, wo es doch Gemeinsamkeit ist und wo das auch von den anderen Religionsgemeinschaften zumindest mitgetragen wird. Aber da auch nochmal die Schwierigkeit, wenn man nicht die größte Religionsgemeinschaft ist, dann macht man lieber irgendwo mit, als dass man initiativ ist. Also mir fällt jetzt ein, in Wien gibt es in kirchlicher Trägerschaft eine pädagogische Hochschule, wo aber außer den christlichen Kirchen jetzt auch die Aleviten, die Muslime, ihre Lehrgänge für Religionslehrer, Lehrerinnen dort an der KPH auch haben. Und natürlich sind sie kleinere Gemeinschaften, aber sie bringen sich dann da auch ein in den Verbund. Und ja, aber...
Du hast noch nicht einen Anruf gehabt von der Moscheegemeinde XY, die gesagt haben, wir machen hier so einen Abend, könnt ihr mit dazukommen?
Doch, hatte ich auch schon, ja. Aber dann geht's eher darum, wie bekannt sind wir schon. Ne? Mhm. Ja. Oder, das war jetzt nicht bei mir, aber ich weiß schon von Pfarrern, die sogar schon Kanzeltausch gemacht haben, also wo ein katholischer Pfarrer auch in einer Moscheengemeinde, ja, will man es predigen, oder eine Ansprache gehalten hat und umgekehrt der Imam in einer Kirchengemeinde. Ja. Und das ging von der Moscheengemeinde aus. Ja. Mhm.
Genau, ich wollte nur noch, ja, dann fehlt mir nur noch, dass ich frage, ich habe gehört, du hast eine Ehefrau, du hast, glaube ich, auch Kinder.
Ja.
Ja, also du, magst du ein bisschen was zu deinen Lebensumständen noch sagen? Und wie alt bist du?
Ja, bin schon 61, lebe mittlerweile schon, ich habe ja gesagt, dass ich aus der Nähe von Frankfurt stamme, lebe aber mittlerweile schon länger in Wien als da und habe drei erwachsene Kinder, die bei zwei Eltern, die Theologie studiert haben, dann einen technischen Beruf gewählt haben.
Okay.
Ja, und bin seit 2 Jahren auch schon Großvater.
Ach schön. Ja. Super. Und hast, wie heißt der Ort, aus dem du kommst eigentlich? Hessen hast du gesagt?
Ja, also ja, ein Stadtteil von Limburg an der Lahn, ja. Offheim. Ja. Also den kennt man nicht.
Ja. Nö, aber hast du mal überlegt, oder habt ihr mal überlegt, auch zurückzukommen, oder ist alles irgendwie ganz klar?
Naja, da meine Frau ja Wienerin ist, wäre das Zurückkommen ja nur für mich ein Zurückkommen. Ja, und das hat sich zwischenzeitlich immer mal gestellt, die Frage, aber dann, war es dann doch nie spruchreif, weil vielleicht dann gerade Schulwechsel bei den Kindern anstanden oder wir gesagt haben, warte mal ab, bis und ja, aber es war dann nie die Zeit. Und mittlerweile, bin ich gern auf Besuch noch in Limburg bei meiner Ursprungsfamilie, aber ich bin in Wien jetzt zu Hause.
Ja. Und hast du noch Geschwister gehabt?
Ja, einen älteren Bruder.
Und Vater, Mutter, was waren die beruflich?
Mein Vater war bei der Deutschen Bahn und meine Mutter war Hausfrau. Und, okay. Ja.
Also nicht schon so ein klassisches...
Nein.
Setting, wo man viel mit Kirche zu tun hatte?
Also. Das schon, weil auf dem Land war das, ja, ist man mit Kirche groß geworden. Also da in Limburg ist halt eben der Teil, wo ich daher komme, der Teil des Westerwalds sehr katholisch geprägt und ja.
Das habe ich alles gefragt.
Gut.
Super, haben wir doch alles hinbekommen.
Ja.